Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Wenn jemand weiß, wie es ist, mit 100 Tabs im Kopf zu leben, dann Sabrina Burcher, Wissenschaftlerin am Institut für Mensch-Maschine-Interaktion und Barrierefreiheit am KIT und selbst von ADHS betroffen. In dieser Folge spricht sie darüber, wie Technologie neurodivergente Menschen unterstützen kann, warum inklusives Design so wichtig ist und wie sie selbst zwischen Chaos und Kreativität navigiert. Von wie hilft mir eine App, meinen Schlüssel zu finden, bis zu kann KI wirklich neurodivergent denken? Hier gibt's spannende Einsichten, charmantes Chaos und viel zu lachen. Schalte ein und lass dich mitreißen. Ich bin Gabi Zachmann und ihr hört Nachgefragt, Wissen, wie es läuft, den Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Ich freue mich, Sabrina Burcher heute bei uns begrüßen zu dürfen. Sabrina, schön, dass du da bist. Hallo.
Hi, danke für die Einladung.
Sabrina, was ist Neurodivergenz und ist es das Gleiche wie Neurodiversität? Kannst du uns das erklären?
Es sind zwei verschiedene Sachen, die miteinander zu tun haben. Neurodiversität ist das Konzept, dass die Spezies Mensch divers ist darin, wie die Gehirne, also die Neurologie funktionieren, also neurologische Diversität. Neurodivergenz ist so ein Überbegriff, der sich etabliert hat, um zu beschreiben, die Gruppen von Menschen, die von einer, ich mache jetzt sehr große Anführungszeichen, Norm, also von einer neurologischen Norm abweichen. Also deswegen halt so dieses neurologisch divergent.
Also wir sind alle anders, aber manche Menschen sind noch ein bisschen mehr anders.
Ja, genau. Also wir sind alle verschieden, so wie wir halt auch alle körperlich verschieden sind, ja, so wie wir alle verschieden ausschauen, funktionieren unsere Gehirne auch alle ein bisschen anders. Und so wie manche Menschen sehr groß sind oder ziemlich klein, gibt es dann halt auch Leute, bei denen die Neurologie sehr viel anders funktioniert.
Und wie bist denn jetzt du dazu gekommen, dich mit dem Thema Neurodivergenz und Technologie zu beschäftigen?
Das ist so wie bei sehr vielen Forschenden, so ein bisschen aus der Selbstbetroffenheit heraus. Also ich habe Informatik studiert, Bachelor, Master. Das heißt, das ist so dieser Technologie- und Menschenbereich, mit dem ich mich beschäftige. Und Neurodivergenz deswegen, ich habe selber ADHS, ich bin spätdiagnostiziert. Und mir ist halt einfach auch in meinem Umfeld aufgefallen, dass, also ich habe ein recht diverses Umfeld auch, was Neurodivergenz angeht. Und da ist auch sehr häufig das Thema, wie Technologien für neurodivergente Menschen funktionieren oder auch nicht. Und dann kommt da noch zusätzlich dazu, es wird schon sehr viel geforscht in der Mensch-Maschine-Interaktion und zum Thema Neurodivergenz und was kann man da machen. Allerdings geht da die Forschung im Normalfall in Richtung, wie können wir die neurodivergenten Personen weniger neurodivergent machen.
Also nicht, wie können wir ihnen helfen, sondern wie können wir sie besser in die Norm packen?
Beides. Also das Mascherl rundum ist, wie können wir ihnen helfen, aber der Inhalt ist, wie machen wir sie mehr
normal.
Ja, genau. Ja. Also normal ist für mich ein sehr schwieriger Begriff.
Absolut.
Also auf ganz verschiedenen Ebenen, also in allen Diskriminierungsdimensionen ist normal ein Begriff, der halt, im Endeffekt ist es eine Tradition.
Aber eigentlich ein No-Go-Begriff. Normal ist eigentlich ein No-Go-Begriff.
Ja, weil man einfach so viele Fußnoten und Erklärungen und Spezifizierungen dranhängen muss. Also wenn jemand sagt, normal ist dieses und jenes, dann ist halt die Frage, inwiefern ist das normal? Warum ist das normal?
Genau, wer definiert das?
Genau, ja.
Welche Begriffe fallen denn unter den Schirm Neurodivergenz? Du hast jetzt ADHS genannt. Erzähl mal weiter.
Andere Dinge, die sehr bekannt sind, also das ist halt, es ist kein so richtig wissenschaftlich abgegrenzter Begriff. Es ist so ein Hilfsbegriff, der halt auch in der Wissenschaft verwendet wird. Da fallen eben drunter ADHS, Autismus, so Sachen wie Leserechtschreibschwächen, also Dyslexie oder auch Dyskalkulie. Das ist dann quasi Leserechtschreibschwäche, aber für Mathe. Dann haben wir sehr häufig auch noch OCD, also Zwangsstörungen. Ganz interessant ist Dyspraxie. Das bezieht sich auf eine Abweichung in der Körperwahrnehmung. Das bedeutet, man hat ein schlechtes Gefühl dafür, wo im Raum man sich befindet oder was in der Nähe ist. Wichtig bei Neurodivergenzen ist zu wissen, und das ist halt so ein grundlegendes Ding, das lässt sich auch alles nicht so ganz sauber abgrenzen. Es gibt sehr starke Überlappungen zwischen den Diagnosekriterien, sagen wir jetzt einmal, oder halt auch den Symptomen von Dyslexie, Autismus, ADHS und so weiter. Also einer von den Punkten, die mich überhaupt auf die Idee gebracht haben, ich könnte irgendwie ADHS haben, war, wie jemand gemeint hat, so, ja, also wenn du ständig irgendwo dagegen läufst, also wirklich ständig, so diese Tür war da vor 10 Sekunden sicherlich noch nicht, dann kann das ein Indikator sein, dass du ADHS hast oder dass du halt neurodivergent bist.
Und sind das alles klassische Behinderungen?
Ich zitiere da dann ganz gern die Weltgesundheitsorganisation. Die sagen, dass Behinderungen eine Einschränkung sind, die über längere Zeit besteht und dein Leben in verschiedenen Dimensionen beeinträchtigt. Und dieses über längere Zeit sind im Normalfall 6 Monate. Die verschiedenen Dimensionen vom Leben sind soziales Leben, Arbeitsleben und, ich glaube, Privatleben. Und wenn man diese Definition verwendet, dann ja, dann ist eine Neurodivergenz eine Behinderung.
Was hältst denn du von diesem klassischen Begriff Behinderung?
So wie er oft verstanden wird, nämlich abwertend, finde ich ganz übel. Also wann immer ich jemanden höre, irgendwo, also Jugendliche in der Straßenbahn sich gegenseitig als behindert beschimpfen, würde ich eigentlich am liebsten dazwischen gehen, weil das geht einfach gar nicht. Behinderung als Abwertung zu verwenden oder als abwertend zu sehen, ist halt definitiv menschenfeindliches Gedankengut. Aber eine Behinderung an sich ist einfach wertneutral. Die existiert einfach. Die existiert deswegen, weil, wieder zurückgehend auf die WHO, es gibt dieses biopsychosoziale Modell von Behinderung. Das heißt, es sieht psychologisch Differenzen, das sieht biologisch Differenzen und es sieht gesellschaftlich Differenzen. Aus diesen Einflusssphären ergibt sich dann die Behinderung. Beispielsweise eben, wenn wir jetzt eine Person haben, die eine Hörbehinderung hat, eine gehörlose Person, die ist in einem gehörlosen Setting oder in einem Setting, wo Personen Gebärdensprachen kompetent sind, eigentlich nicht behindert, weil sie kann kommunizieren, sie kann ihren Job nachgehen, die kann eine Beziehung führen, problemlos mit einer gebärdensprachkompetenten Person, alles gut. Aber wenn die Gesellschaft als Ganzes diese Kompetenz nicht hat und dann auch Informationen nicht so zur Verfügung gestellt werden, dass die gehörlose Person diese Informationen zugreifen kann, in dem Moment entsteht quasi diese Behinderung. Also für mich persönlich, ich weiß, dass ich rein technisch über diese Einschränkungen etc. pp. Falle ich in diese Kategorie Behinderung rein. Aber gleichzeitig fühlt es sich irgendwie an manchen Tagen mehr und an manchen Tagen weniger falsch an, sich als behindert zu bezeichnen. Und da fällt, glaube ich, halt einfach so eine internalisierte Behindertenfeindlichkeit mit rein, beziehungsweise halt auch, dass gesellschaftlich über Behinderung immer nur in Extremen gesprochen wird. Und das ist genau auch so ein Problem, das wir haben in der Forschung rund um Neurodivergenz, dass sehr viel von der Forschung in diesem Themenbereich in ganz verschiedenen Forschungsfeldern immer nur mit den extremen Fällen gearbeitet wird. Wenn ich jetzt Personen random frage, wen kennst du als autistische Person zum Beispiel aus den Medien? Ja, und dann wird halt in den Medien im Normalfall rauskommen so, oh, Sheldon Cooper von der Big Bang Theory oder Rain Man, also aus dem Film. Es gibt aber auch andere Charaktere, also gerade autistische Charaktere werden jetzt zunehmend neutraler oder positiver dargestellt. Da gibt es dann zum Beispiel Extraordinary Attorney Wu. Ich glaube, das ist eine Netflix-Serie, wo es um eine Anwältin geht, eine koreanische Anwältin, die autistisch ist. Und da wird das Ganze eben neutraler angegangen und sogar ein bisschen positiver angegangen. Ist dann auch irgendwie menschlicher als halt Sheldon Cooper.
Aber unsere Sprache ist allgemein diskriminierend. Auch der Satz, Person X leidet an etwas, setzt voraus, dass du leidest und dass du immer an jedem Tag gleich leidest.
Genau, ja, das ist sowas Ähnliches, wie man es auch sehr viel mitkriegt zum Thema Depression. So dieses, wie, du hast Depressionen, gerade gestern habe ich die lachend über die Wiese tanzen sehen. Ja, das funktioniert halt alles nicht so einfach. Ja. Migränepatientinnen liegen auch nicht jeden Tag 24 Stunden am Tag mit Migräne im abgedunkelten Zimmer.
Gibt's denn bessere Modelle?
In dem Fall eben, so wie ich gerade gesagt habe, die Person leidet nicht an Migräne, sondern das ist eine Migränepatientin. Dann eben auch dieses, man sagt sehr gern so an den Rollstuhl gefesselt. Nö, die Person benutzt einen Rollstuhl. Erstens einmal ist sie wortwörtlich nicht dran gefesselt. Zweitens gibt ihr der Rollstuhl Freiheit. Und bei Neurodivergenz ist halt wirklich einfach, das ist eine autistische Person. Das ist eine Person mit ADHS. Die Person hat ADHS. Die Person hat eine Leserechtschreibschwäche. Die deutsche Sprache hat sehr viele Möglichkeiten, Dinge auszudrücken, die dann nicht so fokussiert auf Defizite und
ja, genau.
Negatives wären.
Genau, wir müssen nur intelligent formulieren und nachdenken, bevor wir reden. Welche Schwierigkeiten haben denn Menschen mit Neurodivergenzen sonst noch?
Das kommt drauf an. Jede Person hat ein bisschen eine andere Ausprägung von der jeweiligen Neurodivergenz. Das heißt, wenn ich mich vergleiche mit einer anderen Person mit ADHS, dann kann es sein, dass Sachen, die für mich ein Problem sind, für die andere Person gar kein Problem sind.
Da gibt es kein Schema.
Nein, also es gibt diese Diagnosekriterien, ja, die sagen halt, wenn man die Diagnosefragebögen durchgeht, du musst dann halt im Endeffekt irgendwie so 6 von 10 Punkten erfüllen oder sowas in die Richtung. Aber welche 6 das jetzt ganz genau sind, da gibt es auch wieder Möglichkeiten, zum das ein bisschen aufteilen. Was häufig ein Thema ist, dadurch, dass halt, also der Mensch ist ein soziales Tier, wir leben in einer Gesellschaft und diese Gesellschaften haben Regeln. Und wenn mein Verhalten jetzt von dem gesellschaftlich akzeptierten Verhalten abweicht, dann werde ich da halt gestraft, ist jetzt ein bisschen ein krasser Ausdruck dafür, aber da gibt es dann halt
stigmatisiert, ausgegrenzt,
es gibt Konsequenzen.
Bewertet.
Genau,
ja, genau.
Ja. Das sind dann ganz verschiedene Sachen, aber sehr häufig sind es halt so soziale Konsequenzen, die man davon trägt. Oft auch körperliche, weil man versucht, den Sozialen zu entgehen. Also hier ein Schwank aus meiner Jugend und Kindheit. Ich war in der Schule sehr gut. Das ist schon einmal das Erste, wo ganz viele Leute sagen würden, du kannst doch gar kein ADHS haben, du warst in der Schule total gut, du hast da mega leicht getan, du warst nur in diesen 1-2 Fächern ein bisschen faul. Das stimmt halt so nicht. Ja? Diese 1-2 Fächer waren einfach die Fächer, in denen die Art und Weise, wie der Stoff erklärt worden ist, für mich nicht funktioniert hat. Allerdings fängt man dann halt an, so Kompensationsmechanismen zu entwickeln, Coping-Strategien. Nennt man die dann auch. Das heißt, du lernst dann halt Sachen auswendig zum Beispiel, statt dass du sie tatsächlich verstehst. Also du versuchst halt irgendwie dieses Ding zu umgehen. Was auch viel passiert ist, gerade bei Mädchen bleibt ADHS sehr häufig unentdeckt. Deswegen, ich bin eben zum Beispiel auch spät diagnostiziert, weil die Annahme immer ist, alle Leute mit ADHS sind so diese Zappel-Philipp.
Ja, das ist so die klassische Vorstellung.
Genau. Bei Mädchen wird aber solches Verhalten im Normalfall stärker stigmatisiert und bestraft. Also Mädchen, die auf Bäume klettern und sowas, das stimmt irgendwie nicht, da passt was nicht. Und dann wird da sehr häufig dieses hohe Energielevel, das die Kinder haben, eben diese Aktivität, wird dann eher nach innen fokussiert. Das bedeutet, ich habe das zum Glück nicht gehabt, weil meine Eltern, also ich bin quasi am Land aufgewachsen, ich habe auf Bäume klettern dürfen und durch die Wiesen laufen, so viel ich wollte. Ich war ein sehr sportliches Kind. Meine Eltern haben einfach geschaut, dass ich meine Energie ausleben kann. Ich war in 2 Sportvereinen, ich habe 3-4-mal die Woche Trainingseinheiten gemacht. Wem es noch nicht aufgefallen ist, ich bin aus Österreich. Skifahren 2-mal die Woche und wenn gerade keine Saison ist, 2-mal die Woche Ausdauertraining und Koordinationstraining. Und obendrauf dann eben 1-2-mal die Woche nur Badminton-Training. Das sind Sportarten, da geht ordentlich was ab, da kommt Adrenalin raus. Danach ist man schön körperlich erschöpft im Normalfall. Ihr habt zum Beispiel relativ häufig in der Schule die Rückmeldung kriegt, ich soll nicht so rumzappeln, also das durchaus. Dann passiert aber sehr gerne dieses, man darf mich dann aber auch nicht irgendwie ans Fenster setzen, weil dann schaue ich träumend beim Fenster raus. Aber so wirklich einen Vorwurf machen hat man mir nie können, weil ich mit meinen Aufgaben schon fertig war. Wir haben mal in der Mittelstufe einen Test gemacht in Deutsch. Da haben alle zum gleichen Zeitpunkt angefangen, einen Text zu lesen. Und dann hast du quasi gestoppt, wie lange du braucht hast. Und dann hast du dir eintragen können, wie lange du braucht hast und was das bedeutet, wie viele Wörter pro Minute du aufnehmen kannst. Ich war so schnell, ich war außerhalb von der Skala. Ja, und ich bin da gesessen und ich war so,
wow,
was? Und ich habe mich nicht einmal beeilt. Ich habe einfach in meinem normalen Tempo gelesen. Aber mein Hirn kann da halt mehr aufnehmen. Aber halt nicht immer.
Und auch das ist nicht die Norm. Und es ist aber super.
Ja.
Eigentlich ein super Talent. Jetzt hast du von Schule und Privatleben gesprochen und von Kindheit. Wie ist es denn am Arbeitsplatz? Welche Konsequenz hat die Neurodiversität am Arbeitsplatz?
Die Neurodiversität am Arbeitsplatz, also weil man muss ja davon ausgehen, wir sind Menschen mit verschiedenen Neurotypen dann eben am Arbeitsplatz. Das heißt, das sind Leute, die haben verschiedene Ausprägungen von ADHS, verschiedene Ausprägungen von Leserechtschreibschwächen, autistische Personen. Und neurotypische Personen, also diese angenommene Norm, sind vermutlich auch da. Da sind dann häufig Kommunikationsschwierigkeiten eine Konsequenz. Ja. Ich kann ganz schlecht durch die Blume kommunizieren. Ich bin eine sehr direkte Person und wenn man mir nicht direkt sagt, was man von meiner Arbeit hält, dann höre ich da raus, was halt gerade irgendwie halbwegs passt. Oder so. Also da interpretiert dann halt mein Gehirn sehr stark rein. Da kann es dann auch passieren, also ein Thema ist zum Beispiel auch die sogenannte Rejection Sensitivity. Das ist eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung. Und diese Ablehnung muss jetzt aber gar nicht tatsächlich passiert sein, sondern es ist halt auch eine wahrgenommene Ablehnung.
Du interpretierst das aus Gesten, aus Blicken, aus vielleicht nur einem kleinen Wörtchen.
Ja, genau, beziehungsweise auch aus der Nichtkommunikation. Ja. Man hat als neurodivergente Person im Laufe des Lebens sehr viel negatives Feedback gekriegt. Das heißt, man tendiert dann halt dazu, dass man das Negative sieht. Das bedeutet, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ja, war eh okay, dann bin ich so, okay, wie scheiße war es jetzt wirklich?
Aber tendieren wir dazu denn nicht alle, wenn wir nicht gerade an Grandiosität leiden?
Spiralisiert es dann bei allen so weit, dass der restliche Tag für Arbeit nicht mehr zum Gebrauchen ist?
Vermutlich nicht.
Eben. Also das ist dann halt wieder dieses Ding mit der Behinderung. Ja. So leichte Ablenkbarkeit an ein, zwei Tagen pro Monat, von mir aus, werden alle haben. So leichte Verplantheit ab und zu werden alle haben. Eine leichte Verstimmung, weil man sich vor jemandem auf die Füße getreten fühlt, werden alle haben. Aber da kommen wir dann eben wieder auf die Definition von Behinderung an sich. Eine Behinderung ist andauernd und beeinträchtigt dich in allen Sphären deines Lebens. Ein verstauchter Fuß tut das nicht. Ein gebrochener Knöchel tut das aber nicht für 6 Monate oder länger. Eine Fußamputation? Schon. Die beeinträchtigt dich für den Rest deines Lebens. Eben diese Rejection Sensitivity, die kann wirklich dazu führen, dass wenn die falsche Person mich falsch anspricht am entsprechenden Tag, wenn meine Verteidigung quasi eh schon so ein bisschen angetatscht ist, weil ich schlecht geschlafen habe, weil die letzten paar Tage anstrengend waren oder weil dieses Projekt, bei dem wir dort zusammenarbeiten, für mich einfach extrem wichtig ist, dann kann das ganz üble Folgen haben. Also das kann tatsächlich zu einer depressiven Episode führen.
Du wünschst dir klare, offene, aber freundliche Worte.
Genau, ja.
Welche Rolle spielen denn überhaupt bei neurodivergenten Menschen, auch wenn ich jetzt alle in einen Topf werfe, aber welche Rolle spielen am Arbeitsplatz Dinge wie Raum, Umgebung, Kollegin, Kollege, wo sind da die stärksten Faktoren?
Wieder, das kommt drauf an. Also es kommt drauf an, was für Empfindlichkeiten die einzelne Person sowieso hat. Ich bin an manchen Tagen zum Beispiel sehr empfindlich, was Gerüche angeht, aber dann halt auch nur bei sehr spezifischen Sachen. Andere Leute sind sehr leicht ablenkbar, zum Beispiel durch Bewegung oder halt visuelle Reize. Andere Personen brauchen es sehr ruhig. Das ist dann so wieder dieses Ding mit den Noise-Canceling-Kopfhörern im Büro sitzen. Es gibt Menschen, die können, also ich habe jetzt auch eine Interviewstudie gemacht eben zum Thema Neurodivergenz, Arbeit und Technologie. Und da haben Leute ganz spannende Sachen erzählt. Die haben auch verschiedene Neurodivergenzen. Einige davon sind auch mehrfach diagnostiziert. Und da gibt es dann halt auch Leute, die haben ADHS und Autismus. ADHS hat man ja so normalerweise eben diesen Zappelphilipp im Kopf, der sich von allem ablenken lässt. So ein bisschen dieses Eichhörnchen aus ab durch die Hecke. Immer irgendwo richtig schnell. Und Autismus hat man ja eigentlich eher so dieses extrem sozial abgekapselte Bild. Und
genau, der erkennt nichts, der kriegt nichts mit, der kann mich nicht lesen.
Dann ist aber das Ding eher in dieser Kombination ist dann halt, Personen sind extrem gut im Muster erkennen. Was eben helfen kann, ist einerseits das Großraumbüro, weil der ADHS-Anteil quasi so ein bisschen diese Stimulation braucht, dass da was los ist. Also es hilft Menschen mit ADHS auch sehr stark, wenn sie nicht allein im Büro sitzen zum Arbeiten oder allein irgendwo sitzen zum Arbeiten. Das nennt sich dann Bodydoubling. Das legt irgendwo einen Schalter um im Hirn und man tut sich einfacher, in eine Arbeitsatmosphäre reinzukommen, in den Arbeitszustand quasi reinzukommen. Das heißt, man setzt sich dann ins Großraumbüro, aber gleichzeitig braucht man es eigentlich ruhig. Das heißt, man setzt sich dann die Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Man will sich fokussieren können. Das heißt, man muss dann halt mit den KollegInnen ausmachen, wenn ich die Kopfhörer aufhabe oder wenn ich dieses Ding auf dem Tisch stehen habe, dann red mich nicht an, dann bin ich gerade in einem Hyperfokus drinnen oder ich muss mich gerade konzentrieren. Lenkt es mich bitte nicht ab dann. Also Kommunikation auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ist absolut notwendig. Halt auch so dieses Verständnis, dass Leute halt einfach sich mit verschiedenen Sachen leichter oder schwerer tun.
Also die Kollegin, die ruhig und konzentriert neben dir ihre Arbeit tun kann, die zieht dich irgendwie mit.
Genau.
Wärst du ganz allein im Büro, dann würde es dir schwerfallen, den roten Faden zu finden und du hättest viele Faktoren rundherum, die dich erstmal ablenken, bevor du in den Flow kommst.
Ich würde eher den Punkt bei Ablenken machen. Der Flow ist dann sehr, sehr schwierig. Für viele Leute funktioniert als Alternative sehr gut, dann einfach Musik einzuschalten. Das heißt, man sitzt dann halt quasi mit den eben Noise-Canceling-Kopfhörern mit Musik drauf. Und das ist dann auch wieder von Person zu Person verschieden, was funktioniert. Es gibt Leute, die sagen, auf gar keinen Fall eine Sprache, die ich verstehe. Oder gar keine Liedtexte, weil dann irgendwo so ein Teil von deinem Hirn wieder unbeschäftigt ist und sich dann auf diese Liedtexte draufstützt und anfangen will, diese Liedtexte zu analysieren und zu verstehen. Manche Leute sagen eher klassische Musik. Bei mir ist es tendenziell Metal oder Drum and Bass, weil da halt auch so ein bisschen mehr Tempo dahinter ist.
Ja, ja.
Genau.
Jetzt hast du von Musik gesprochen. Gibt es andere Technologien? Welche Technologien verwenden denn Personen mit ADHS, Personen mit Lese-, Rechtschreibstörung oder autistische Personen, um Leben und Arbeiten zu organisieren? Gibt es ein cooles Gadget, das hilft?
Ich fühle mich so ein bisschen wie eine kaputte Platte. Das kommt drauf an.
Aber die Botschaft ist wichtig.
Genau,
dieses,
ja.
Das kommt drauf an. Wiederhole es. Es ist wichtig.
Absolut. Sachen externalisieren, so als Allgemeines, funktioniert sehr gut. Also Sachen aufschreiben zum Beispiel. Ja? Dieses Bodydoubling brauchen oder schwer in die Arbeit reinkommen, das ist ein Anzeichen für exekutive Dysfunktion. Exekutive Dysfunktion ist der Überbegriff dafür, wenn du zum Beispiel eben schwierig in die Gänge kommst. Da funktionieren einfach gewisse eben Funktionen nicht sinnvoll, mit denen sich andere Leute einfacher tun. Exekutive Funktionen sind eben Prioritäten setzen können, Aufgaben, den Umfang gut einschätzen können, sich dann eben an die Arbeit machen können. Kurzzeitgedächtnis fällt, glaube ich, auch nur drunter. Und das sind dann halt so diese klassischen Sachen, die man so ein bisschen von den Menschen mit ADHS kennt. Vergesslich, ja, hat aber nichts damit zu tun, ob mir Dinge wichtig sind oder nicht, sondern hat einfach damit zu tun, dass mein Hirn in dem Moment, oh, schau, ein Eichhörnchen.
Aber schau mal, ein Eichhörnchen betrifft ganz viele von uns in der heutigen Welt. Oh, eine Teams-Nachricht. Mhm. Oh, WhatsApp hat Bing gemacht. Oh, da kommt schon wieder eine E-Mail. Die Tür geht auf. Gabi, kannst du mal?
Mhm.
Gleichzeitig klingelt das Telefon, das Smartphone klingelt. Wir haben so, so viele Reize, die auf uns einstürmen. Also ich glaube, auch ohne ADHS, wir sind ganz schön gebeutelt und haben Schwierigkeiten, uns zu fokussieren.
Ja, aber. Nö, ja und. Menschen mit ADHS haben größere Schwierigkeiten, sich da dann wieder zurückzuholen. Eine Person in meinen Interviews hat gemeint, so Wartezeiten sind quasi tödlich, weil du fängst einen Task an und dann musst du aus irgendeinem Grund warten. Das bedeutet, du fängst dann halt irgendwas anderes nebenbei an. Dann ist aber die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du den initialen Task wieder vergessen hast. Und dann lässt du dich vor dem zweiten vielleicht auch noch durch das dritte ablenken. Und dann hast du da halt so eine Kaskade an Sachen, die du angefangen hast, die zum Teil womöglich zeitsensitiv sind, wo du wieder hin zurückkommen solltest. Also so Unterbrechungen diesen Faden wieder aufnehmen können, das ist sehr schwierig. Man kann sich explizit, wenn man das eben weiß, dass das eine Schwierigkeit ist, dann kann man sich so ziemlich gut antrainieren. Also neurodivergente Unterhaltungen sind sehr häufig geprägt von, wir wechseln von Thema zu Thema innerhalb von 10 Minuten, 10 Themen, kein Problem. Aber irgendwie sind wir dann doch so, ah ja, aber ursprünglich ist gegangen um dieses erste Thema. Ja? Und dann kommt man da komplett problemlos wieder hin zurück und ja, eigentlich ganz witzig. Was für Technologien helfen? Also es gibt einmal nicht das eine Gadget, das hilft. Dieses Externalisieren, was ich vorher gesagt habe, kann ganz verschiedene Formen haben. Beispielsweise, wenn man eben so Bodydoubling macht, dann kann man auch direkt die Accountability teilen. Verantwortung, glaube ich, ist so am ehesten ein deutsches Wort, das drauf passt, aber nicht so richtig. Accountability heißt in dem Fall, wenn wir jetzt so Bodydoubling-Session machen, dann reden wir am Anfang drüber, was wir jeweils machen sollten heute oder was unser Ziel ist für heute. Und wenn wir zwischendurch Pausen machen, dann reden wir darüber, wie weit das wir kommen sind.
Wir verlassen uns aufeinander.
Ja, genau. Man gibt so ein bisschen nicht die Verantwortung ab, aber ich habe dir zugesagt, das will ich heute machen. Und das baut so einen minimalen sozialen Druck auf, der mir dabei hilft, das umzusetzen. Für meine Masterarbeit zum Beispiel habe ich mir 3, 4 Leute gesucht aus meinem Umfeld und habe gesagt, so, das sind die Arbeitspakete, die ich für meine Masterarbeit mir aufgebaut habe. Fragt es mir bitte regelmäßig, wie der Fortschritt ist. Das funktioniert sehr gut.
Das heißt, andere Leute können dich motivieren.
Ja, genau.
Also, durch Verbindlichkeit.
Ja, das, Verbindlichkeit, das war das Wort, genau. Ja. Und es ist halt so dieses, sich gegenseitig unterstützen. Das ist eigentlich total großartig, einfach die sich gegenseitig unterstützen zu können, einfach zu akzeptieren, die andere Person hat da so diese Spezialitäten, ihr habt diese anderen Spezialitäten und wir können uns da gegenseitig unterstützen dabei.
Und das klappt bei dir auch am Arbeitsplatz? Kannst du das? Kannst du zu Kolleginnen, Kollegen gehen und sagen, ich habe manchmal Schwierigkeiten.
Ja, also bei uns
kannst du mich unterstützen, kannst du auf mich aufpassen, ja. Kannst du mich vielleicht ermahnen gelegentlich?
Ja, genau. Das funktioniert bei uns zum Glück sehr gut. Es ist ja auch so gesehen ein Zeichen für ein sehr gutes Arbeitsklima, wenn man das machen kann.
Absolut.
Externalisieren eben einerseits diese Accountability, dann das andere, was viele Leute machen, ist To-Do-Listen führen einfach, ja, in verschiedenen Formen. Sei es physisch, sei es digital. Es gibt, wenn man es physisch macht, die Variante Bullet Journaling, was so ein eigenes Konzept ist, mit wie man es genau durchführt und so weiter, das aber sehr gut anpassbar ist auf die eigenen Bedürfnisse und Referenzen. Das kann man sehr minimalistisch machen, das kann man extrem hübsch und fancy und bunt machen. Hauptsache, man nimmt halt dieses Notizbuch regelmäßig in die Hand und benutzt es auch. Dann gibt es auch noch so als klassische Produktivitätsstrategie an und für sich Kanban-Boards. Das ist so Visualisierung eigentlich von Projektfortschritt im Normalfall, wo man halt so die einzelnen Arbeitsaufgaben auf einzelne Keltren schreibt und dann hat man auf dem Whiteboard, hängt man dann die Keltren immer in den jeweiligen Bereich rein. Sei es jetzt langfristiges To-Do, auch bekannt als Backlog, oder passiert dieses Monat, passiert diese Woche, passiert heute, oder haben wir dann doch gelassen oder wartet noch auf Rückmeldung von irgendjemandem oder haben wir jetzt erledigt. Auch wieder ein extrem modulares System, das man darauf anpassen kann, wie man es gern möchte. Man kann da genauso gut quasi die Aufgaben irgendwelchen Leuten zuteilen. Die Keltren können verschiedene Farben haben. Man kann sich draufschreiben, ob das irgendwie ein Zieldatum hat oder sonst irgendwas. Und das Ganze geht auch in digital. Also ich finde das total angenehm. Die Bewegcloud zum Beispiel, die hat tatsächlich eine Kanban-Integration. Das heißt bei Nextcloud Dex. Da kann man dann genau das machen. Und das mache ich auch für meine Arbeitssachen. Ich habe da drinnen jetzt eben gerade die Analyse von meinen Interviews. Für jedes Interview ein Keltren für die Analyse. Und die liegen jetzt halt verteilt zwischen passiert demnächst, passiert dieses Monat, passiert diese Woche und passiert heute. Und dann genauso solche Sachen wie, ich muss wieder mal bei meinen Bachelorstudenten zum Beispiel nachfragen, wie ist da jetzt der aktuelle Stand der Dinge? Oder ich muss irgendein E-Mail rausschicken für ein Vernetzungstreffen und so weiter und so fort. Und dann so spielerische Gadgets gibt es dann auch noch jede Menge. Also so Apps, bei denen die To-Do-Liste quasi eben in der App drinnen ist und dann spielerisch man Belohnungen dafür kriegt, wenn man die To-Dos abarbeitet. Das gibt es dann so als Rollenspiel, also so ein bisschen wie Dungeons and Dragons. Das heißt, man hat seine eigene kleine Heldin und kann die ausrüsten und kann sich überlegen, was für eine Klasse kriegt das? Ist das eine Kriegerin? Ist das eine Magierin? Ist das eine Jägerin? Und dann hat die halt je nachdem verschiedene Stärken und man kriegt Erfahrungspunkte jedes Mal, wenn man seine To-Dos abhakt. Und man kann sich in einer Gruppe zusammentun und dann große Monster bekämpfen. Und das ist total liebevoll gemacht und total super. Ich habe es eine Zeit lang auch sehr intensiv benutzt. Habe da auch eine Freundesgruppe gehabt, wo wir das gemeinsam benutzt haben. Für mich persönlich und für viele andere Leute, die ich kenne, war da dann die Schwierigkeit, man muss das pflegen. Und manchmal muss man solche Aufgaben sehr weit aufsplitten, damit sie tatsächlich machbar erscheinen und sind, damit die tatsächlich sinnvoll abgebildet sind. Beispielsweise hat jetzt letztens mal jemand gemeint, die Steuererklärung. Einfach nur als To-Do auf die Liste schreiben, Steuererklärung machen. Das heißt, man muss sich dann überlegen, okay, wie weit splitte ich das auf? Und die Person hat halt zum Beispiel schon allein, ich suche mir meine Zugangsdaten wieder raus, dann lege ich mir meine ganzen Dokumente zurecht und dann trage ich das alles ein und dann mache ich den Doppelcheck und keine Ahnung. Also die hat da wirklich alle möglichen Schritte aufgesplittet. Und wenn du das für alles machen musst, dann ist das halt sehr viel Aufwand, das jedes Mal in dieser App einzutragen. Aber das gibt es halt eben in verschiedenen Geschmacksrichtungen sozusagen. Also diese Rollenspielvariante gibt es genauso wie einen Baum oder einen Wald wachsen lassen, sowas in die Richtung. Dann gibt es auch noch Apps, die ganz spezifisch dafür da sind, dich davon abzuhalten, dein Handy zu benutzen, wo dann halt auch quasi so ein Baum wächst oder sowas. Wenn du dein Ziel einhaltest mit, ich möchte jetzt die nächsten 2 Stunden mein Handy nicht in die Hand nehmen. Es gibt auch die Fokus-Apps für oder halt Fokus-Programme für Computer. Gibt es so quasi betriebssystemweit, genauso wie, also dass man dann wirklich nur die Arbeitssoftware benutzen kann. Oder halt, wenn man sagt, den Browser muss ich benutzen, aber ich sollte halt auf gewisse Webseiten nicht gehen während der Arbeit, zum Beispiel Nachrichten nur 2-mal am Tag oder sowas. Dann kann man sich quasi auch gewisse Seiten temporär sperren lassen. Das sind so diese Produktivitätssachen.
Die sind aber gute Hilfsmittel.
Ja.
Die sind für alle gut.
Ja.
Große, komplexe Aufgaben clustern,
ja.
Ablenkungen abschalten,
ja, genau.
Die E-Mail-Benachrichtigungen, die akustischen und die visuellen abschalten,
ja.
Handy zur Seite legen, keine WhatsApp-Nachrichten, während ich gerade konzentriert an einer Arbeit bin.
Ja, genau.
Ja, also ich kann es gut nachvollziehen, denn auch für mich ist es schon richtig Stress und richtig herausfordernd.
Genau.
Sabrina, welche Vision treibt dich an?
Die Welt ein bisschen weniger ungerecht machen.
Was fasziniert dich denn persönlich an der Schnittstelle zwischen Emanzipation und Technologie zu arbeiten?
Das Potenzial. Ganz viele Leute kommen immer an mit, Technologie hat so viel Potenzial. Und ich bin so, ja. Und ganz viel davon geht schief. Es ist eben genau dieses Potenzial da. Man verfällt sehr gerne in so, es gibt einen Technikdeterminismus, der sagt, all unsere Probleme werden durch mehr Technik und Technologie gelöst werden. Nein. Und es gibt diesen Technikpessimismus, der sagt, alle Technologie ist böse und schlecht. Auch nein. Es gibt da dazwischen so einen Pragmatismus quasi, wo man sagen kann, okay, sehr viel Technik und Technologie wird schlecht verwendet, ist nicht großartig, wie es entwickelt worden ist. Und man kann da aber auch Sachen verbessern. Also beispielsweise verfallen viele Leute ganz gern in diesen, oh mein Gott, die Roboter-Apokalypse kommt, KI wird die Welt übernehmen, irgendwo zwischen Hoffnung und Angst, je nachdem in welche Richtung das man schaut. Glaube jetzt weniger dran. KI sind einfach nur statistische Modelle und nichts anderes. Was man total gut dran sieht, was für Fehler das KI eben macht. Es ist ein statistisches Modell. Man kann vorhersagen, was die Fehler sein werden. Deswegen bin ich immer noch irgendwie verwundert, jedes Mal, wenn Leute überrascht sind, dass diese KI ist rassistisch. Nein, wirklich? Wow. Sehr überraschend. Aber der Punkt ist, man kann eben diese statistischen Modelle auch total gut zum Beispiel als Barrierefreiheits- Unterstützung verwenden. Ne? Also ich würde allen davon abraten, automatisch generierte Untertitel für ein Video einfach zu verwenden, weil es funktioniert nicht immer gut. Ne? Da kommen durchaus auch einmal unsinnige Sachen raus. Gerade wenn es um so Sachen geht wie Begriffe, die noch nicht in diesen statistischen Modellen drinnen sind. Ja, die kann dieses statistische Modell natürlich nicht kennen. Ich habe mal mitorganisiert einen Workshop, wo es um nicht-binär inklusive Übersetzung gegangen ist, also teilautomatisierte Übersetzung. Da haben wir mit EntwicklerInnen von Sprachmodellen, mit queeren Communities und mit Leuten aus der Übersetzungsbranche uns eben an einen Tisch gesetzt für 3 Tage, haben einfach mal drüber geredet, was hättet ihr eigentlich alle gern? Erstens mal, meines Wissens nach, war das 2021 oder 2022 das erste Mal, dass das überhaupt passiert ist. Es gibt Übersetzungsautomatisierung seit, ich weiß nicht, den 70ern oder sowas. Und niemand hat bisher jemals mit allen betroffenen Gruppen geredet. Also warum eigentlich? Das zweite war, gerade für die TechnikerInnen, war der große Aha-Moment. Es geht gar nicht darum, das großartigste Tool zu entwickeln, sondern die nicht-binären Personen und die queeren Personen, die möchten eigentlich nur respektvoll behandelt werden.
Die möchten nur ein faires Tool.
Genau.
Und nicht ein Tool, das auf weiß-männlich abzählt.
Genau, ja. Und da haben wir dann den lustigen Fall gehabt. Wir haben dann eben zum Abschluss, so um das auch ein bisschen an die Öffentlichkeit zu tragen, haben wir eine Panel-Diskussion eben gemacht, wo wir nochmal über die Ergebnisse und alles geredet haben. Und da die automatisierten Untertitel, wir haben da danach nur, ich glaube, 40 Stunden Arbeit draufgeworfen, um die zu korrigieren, weil dieses Panel war auf Deutsch. Das heißt schon einmal als erstes, die YouTube-Untertitel sind natürlich auf Englisch am besten. Ja? Die meisten Sachen, die in der Technologie entwickelt werden, bauen erst einmal auf Englisch auf. Gut, das heißt, wir haben da quasi schon unter großen Anführungszeichen eine Minderheitensprache, die verwendet wird. Dann geht es da noch um Geschlechterforschung. Das heißt, wir reden da sehr viel von Gender. Ja, das ist ein englischer Begriff, der da reinfällt, der da nicht häufig vorkommt. Der wird einfach irgendwie erkannt oft einmal als Jennifer oder sowas, ja, weil klingt so ähnlich. Dann hatten wir innerhalb von dieser Minderheitensprache noch dazu Leute aus Wien und Niederösterreich, teilweise mit steirischen Einschlägen. Das heißt, da sind verschiedene Dialekte noch dazukommen. Die Person, wo es die wenigsten Fehler gegeben hat in diesen automatisierten Untertiteln, war ein amerikanischer Forscher aus dem Machine Learning, weil der halt Standarddeutsch gesprochen hat.
Ja, klar.
Und dann kommen da halt eben auch noch, weil wir über Machine Learning reden, über Übersetzungstechnologien reden, über Geschlechterforschung reden, eher aus einem akademischen Umfeld kommen extrem viele englischsprachige Sachen noch rein in diesen Mischmasch aus österreichischen Dialekten und Standarddeutsch, wo das statistische Sprachmodell schon einmal mit Deutsch nicht sonderlich gut arbeitet von vornherein. Also automatisierte Untertitel sind sehr mit Vorsicht zu genießen, man muss auf jeden Fall nochmal drüber arbeiten und trotzdem sind sie besser als gar keine Untertitel. Ja, auch wenn wir immer noch die Arbeit reinstecken müssen. Normalerweise, wenn man was transkribiert, braucht man 3-4 Mal so lange als das Gespräch an sich. Und wenn man die Timestamps dazu nehmen will, braucht man ja nochmal ein bisschen länger, weil man das dann auch noch richtig sortieren muss und alles. Und bei einem Video muss man dann auch noch schauen, wie lang sind eigentlich die Untertitelzeilen und wie breche ich das sinnvoll um. Also da wird schon viel Arbeit abgenommen.
Aber so wie du das sagst, sollten wir ja auch fast unseren Podcast transkribieren, denn nicht jeder kann den hören. Daran habe ich noch nie gedacht.
Ja, ich bis vor 2-3 Jahren auch nicht, ehrlich gesagt. Man lernt halt, ne? Also ich habe auch erst seit ein paar Jahren gehörlose Personen in meinem Umfeld, weil durch die Gegebenheiten in unserer Gesellschaft halt Gehörlosigkeit sehr häufig unsichtbar ist. Entweder gehörlose Personen gar nicht die Möglichkeit kriegen, zum Beispiel auf die Uni zu gehen zum Studieren, oder sie ihre Gehörlosigkeit halt quasi verstecken müssen und sie Hörhilfen verwenden müssen und ihre, also gerade bei gehörlosen Personen, Gebärdensprache einfach nicht in einem ausreichenden Umfang unterstützt oder zur Verfügung gestellt wird.
Sabrina, deine Arbeit wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Best Paper Award auf der Mensch- und Computer-Konferenz. was bedeutet dir persönlich denn diese Anerkennung und wie hat die dann deine Arbeit nochmal beeinflusst?
Die Anerkennung bedeutet halt einfach, dass da auch die wissenschaftliche Community der Meinung sind, A, die Leute haben da einen guten Job gemacht und B, dieses Thema ist wichtig.
Ja, genau.
Das ist schon schön, wenn man diese Anerkennung kriegt, weil es eben auch sagt, da gibt es mehr Leute, die das wichtig finden.
Und die verstehen, was du machst und die deine Ziele verstehen.
Genau, ja. Das ist sehr wertvoll, wenn man einfach weiß, okay, das sind mehr Leute, die ähnlich denken und ähnliche Ideen haben.
Und in welchen Bereichen siehst du denn noch den größten Nachholbedarf im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion in Bezug auf Neurodiversität?
Im Moment ist leider sehr viel Software darauf ausgelegt, also wenn man gerade so das Internet im Allgemeinen anschauen, ist leider sehr viel darauf ausgelegt, Werbeeinnahmen zu maximieren. Ja, das heißt, wir haben halt diese ganzen Social-Media-Plattformen, die rein werbefinanziert sind, die entsprechend dann darauf abzielen, dass man möglichst lang drauf hängen bleibt, was halt gerade für neurodivergente Personen zum Beispiel sehr gefährlich ist, weil so die diversen Videoplattformen oder Fotoplattformen, jedes Mal, wenn man wischt, kriegt man was Neues. Und das ist dann jedes Mal wieder so ein bisschen eine Spannung.
Thrill, yeah.
Genau, ja, so ein bisschen eine Spannung, was kommt als Nächstes und dann ist was Lustiges oder was lustig Umgesetztes oder es ist was wirklich Spannendes oder es ist was, was mich aufregt. Und es gibt dann halt jedes Mal wieder Stimulation, die das Hirn halt haben möchte.
Das heißt, das Suchtpotenzial wird noch viel, viel stärker angeregt.
Suchtpotenzial würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber man bleibt halt dran hängen. Das ist definitiv ein großes Thema, diese extreme Fokussierung auf Gewinn durch Werbeeinnahmen und dann halt auch sehr stark dieses, überall bewegen sich Sachen und dann werden auf Webseiten oder sonst irgendwo Töne abgespielt, ohne dass man es tatsächlich ausschalten kann. Ich habe vor einer Weile mal das Open Text, glaube ich, heißt es, zum Webseitenbearbeiten am KIT wieder mal aufgemacht. Es muss Oktober gewesen sein, weil es war im Halloween-Layout und ich war so, ja, okay, eh ganz lustig, dass da jetzt irgendwie Kürbisse und Totenschädel durch die Gegend fliegen, von mir aus. Und dann klicke ich auf Login und es kommt irgendwie so ein ganz schauriges Lachen oder sowas und es hat mich wirklich erschreckt. Also das ist dann nicht nur so ich persönlich als Person mit ADHS, die halt ab und zu schreckhaft ist, sondern das ist auch für andere Leute unangenehm. Oder wenn eben so dieses automatische Abspielen von irgendwelchen Audiodateien, bitte nicht.
Also wenn es möglich ist, sagst du, weniger ist mehr?
Ja, ja, definitiv. Und sonst bei der Mensch-Maschine-Interaktion, dieser Fokus auf standardisierte Abläufe kann ich sehr gut verstehen, weil dann implementiert man halt, ich komme ja im Endeffekt auch immer nur aus der Informatik, ja. Das heißt, man setzt halt einfach diesen einen Standardablauf um und hat diese eine Art und Weise, irgendwas darzustellen oder durch irgendeinen Workflow durchzugehen. Aber Menschen sind halt einfach individuelle Wesen. Ja. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie dieser Standardablauf nicht passt und nicht funktioniert. Also einerseits Sachen einfach machen oder halt reduziert machen und andererseits halt auch ermöglichen, Sachen anzupassen. Es hat zum Beispiel auch in einer Konferenz-App, die das Programm von einer Konferenz anzeigt am Handy, die haben da aus irgendeinem Grund für Sessions, die gerade laufen, eine animierte Uhr. Also so eine ganz klassische mit Zeigern. Die rennt dann einfach durch. Also da rennen einfach die Zeiger die ganze Zeit, die bewegen sich die ganze Zeit. Da kann man nicht wegschalten, das kann man nicht wegmachen.
Mhm.
Und wenn du da gerade diesen Titel lesen möchtest und die ganze Seite lesen möchtest, also es ist eh nur das Handy, ja, also es ist jetzt nicht viel, aber das bewegt sich einfach die ganze Zeit und es ist mega irritierend. Wir haben vorher schon gesagt, Unterbrechungen sind sehr schwierig für neurodivergente Personen, weil man den Faden wieder aufnehmen muss. Sehr ähnliches Problem ist, wenn sich die Oberflächen von Software verändern. Also ich glaube, viele von den HörerInnen werden das auch kennen, so Microsoft Office, wo sich einfach kühlt einmal im Jahr alles komplett auf den Kopf stellt.
Aber alles, ja.
Genau. Und dann braucht man einfach wieder sehr lang, bis man da wieder reinkommt. Oder halt auch nicht. Aber der Punkt ist, neurodivergente Personen, die sitzen dann davor, die haben sich jetzt endlich damit zurechtgefunden, die haben sich damit arrangiert, was wo ist. Und dann stellt jemand komplett um und du erkennst kein System dahinter. ist mega frustrierend. Und wenn du eh schon sehr viel Energie dafür aufbringst, deinen Arbeitskolleginnen entgegenzukommen und dich so zu verhalten, wie sie es gern hätten, was entgegen deiner Automatismen geht, dann hast du vielleicht nicht mehr ausreichend Energie, um auch noch damit umzugehen, um auch noch diesen Frust abzufedern quasi. Und das kann dann halt auch zu einem kleineren oder größeren Meltdown führen. Also so diese ganz plötzlichen Sachen, die man so kennt, auch, ich glaube, bei Rain Man wird es einmal so ein bisschen dargestellt, so ein Meltdown. Es gibt auch ein, zwei andere Filme, wo das sehr problematisch dargestellt wird, wo eine neurodivergente Person dann einfach quasi einen Nervenzusammenbruch hat.
Geht nicht mehr.
Genau, ja. Weil einfach die Batterie tiefenentladen ist. Ja? Nicht mehr einen niedrigen Ladestand hat, sondern tiefenentladen. Und dann geht einfach diese ganze Frustration oder Verzweiflung oder der ganze Ärger und alles kann dann nicht mehr drinnen gehalten werden, sondern es muss dann einfach noch draußen.
Jetzt hast du diese Herausforderungen beschrieben, die den Alltag bestimmen können. Was muss denn gesellschaftlich passieren?
Gesellschaftlich haben wir gerade eine spannende Zeit. Ja, Euphemismen. Also es hat in den letzten 10, 15 Jahren eine sehr starke Zunahme an Diagnosen gegeben, was Neurodivergenzen angeht. Da sprechen dann sehr viele Leute ganz gern von wahlweise einer Epidemie. Nein, es ist nicht ansteckend, es ist auch nicht irgendwie gefährlich oder sonst irgendwas. Wir können gern über Epidemien reden, die tatsächlich Epidemien sind. Neurodivergenzen sind keine. Und es gibt andere Leute, die davon reden, das wäre eine Modediagnose. Um eine Diagnose für ADHS zu bekommen, muss man sich auf lange Wartezeiten einstellen. Man muss sehr anstrengende diagnostische Verfahren durchlaufen. Das ist sehr frustrierend, weil ein Teil von der Diagnose ist de facto, wir schauen, wo deine Frustrationsschwelle ist. Ja? Also nein, auch keine Modediagnose. Ich hänge mir meine ADHS-Diagnose nicht um und sage, dann schaut's, wie cool ich bin. Sondern es ist eine Erklärung für mich, warum für mich Sachen schwierig sind. Und es ist unfassbar hilfreich, endlich Wörter zu haben für Dinge. Ja, also gerade so diese Rejection Sensitivity zum Beispiel. Endlich ein Wort zu haben, das man draufkleben kann, warum man so irrational manchmal reagiert auf Kleinigkeiten. Weil man halt einfach eine ganz andere Empfindlichkeit hat.
Nicht, weil ich verrückt bin, sondern weil es eine ganz, ganz logische Konsequenz ist.
Genau, ja. Und dann halt auch solche Sachen, dieses Ding von wegen zwischen TikTok und irgendwas geht falsch und wir verlernen uns alle irgendwie länger zu fokussieren. Nö, die diagnostischen Kriterien haben sich geändert. In Österreich ist es tatsächlich, wenn man sich anschaut, wie man an einen Grad der Behinderung kommt, ab 18 kriegt man für ADHS keinen GDB mehr.
Keinen was?
Keinen Grad der Behinderung.
Aha, okay.
Weil mit 18 macht's Schnipp.
Und man hat das nicht mehr.
Und man hat kein ADHS mehr. Das ist so eine Annahme, die früher auch in den diagnostischen Kriterien drinnen war. Jetzt ist halt immer nur in der Regelung für diesen Grad der Behinderung drin. Also 18 ist halt so dieses Ding von wegen, du hast gelernt, damit umzugehen. Ja, deswegen gibt es auch immer nur so diese Idee, Neurodivergenzen wachsen sich aus. Nein, wir werden nur besser darin, uns zu verstecken. Je länger du damit umgehen musst, desto besser kannst du es verstecken. Irgendwie logisch. Irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf oder du hast keine Energie mehr dafür. Für viele Personen war das so in den ersten Monaten von der Corona-Pandemie mit den ersten Lockdowns, dass man halt wirklich an seine Grenzen gestoßen ist. Nicht mehr maskieren, also dieses Verstecken nennt man auch oft maskieren, nicht mehr maskieren hat können und Sachen sind einfach zerbröselt. Also was ich mir von der Gesellschaft wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Faktenorientierung und eben zu berücksichtigen, dass sich die Diagnose ADHS, seit sie eingeführt worden ist, und ich glaube, das war irgendwann in die 70er Jahre als kinetische Störung, wo es tatsächlich nur um diese Hyperaktivität gegangen ist, dass sich die Diagnosekriterien jetzt entsprechend gewandelt haben, sodass einfach die Diagnose für mehr Leute zugänglich ist. Es wird mehr darüber gesprochen. Das Stigma ist so ein bisschen reduziert worden für sehr viele Neurodivergenzen. Es ist okayer, neurodivergent zu sein. Und da jetzt weniger Panik zu machen und eben faktenbasierter zu arbeiten, wäre total großartig. auch im Hinblick darauf, wenn man zum Beispiel eben so dieses lang anhaltende Maskieren führt dazu, ich habe vorher auch gesagt, Mädchen werden sehr häufig erst spät diagnostiziert.
Also Frauen bzw. Menschen, denen bei Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen worden ist. Die Diagnose hängt häufig damit zusammen, dass das eigene Kind diagnostiziert wird oder dass sich große Umbrüche im eigenen Leben ergeben. Was wir jetzt zum Beispiel auch sehr viel sehen, ist, dass Frauen Ende 30, Anfang 40 so in dieser Prämenopause starke Hormonveränderungen haben. Dadurch dann es dazu kommt, das Verhalten, das bisher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Also da zerbröselt irgendwie alles Mögliche. Der Grund, warum eben sehr häufig erst spät diagnostiziert wird, ist, dass Frauen dazu tendieren, dass sie eher einen unauffälligen ADHS-Typen haben. Das heißt, die haben eher diesen unaufmerksamen ADHS-Subtypen, unter Anführungszeichen, weniger diesen hyperaktiven, den man so aus den Medien kennt, so den, unter Anführungszeichen, Zappel-Philipp. Beziehungsweise tendieren Frauen und Mädchen durch die Erziehung sehr häufig auch dazu, dass sie Probleme eher auf sich selber beziehen, mehr internalisieren und weniger nach außen ausleben. Also große Gefühlsausbrüche oder sowas, die passieren dann selten, weil sich halt viel aufgestaut hat. Aber bis dahin funktioniert quasi das Unterdrücken von Frustration und so weiter ziemlich gut.
Also erst erwachsene Frauen kriegen dann diese Diagnose, weil man feststellt, die Kinder legen diese Verhaltensweisen an den Tag. Das Kind kriegt die Diagnose und die Eltern sind so, also auf mindestens eine Person trifft das auch zu. Bevor Frauen bei Geburt eine Diagnose für eine Neurodivergenz kriegen, kriegen sie vorher sehr viel eher eine generalisierte Angststörung oder eine Depression diagnostiziert. Und diese Angststörung und die Depression, die basieren darauf, dass du eben ab deiner Kindheit immer sehr viel negatives Feedback für deine natürlichen Verhaltensweisen kriegst und immer viel verstärkst. Wenn wir das Ganze weniger pathologisieren würden, also weniger darüber reden würden, das ist eine Krankheit und das muss man loswerden, damit wir als Gesellschaft gesünder werden. Nö, wir haben dieses Problem, wir müssen damit leben. Und es wäre sehr schön, wenn man Leuten den Zugang zu so einer Diagnose und damit verbunden einem besseren Selbstverständnis, also wirklich literally einem besseren Verständnis der eigenen Person und Persönlichkeit, wenn man das einfach ermöglichen würde.
Was rätst du den jungen Forschenden, die ebenfalls daran interessiert sind, soziale Aspekte in die Entwicklung von Technologien zu integrieren? Welche Herausforderungen oder welche Chancen erwarten sie?
Ich finde es extrem spannend. Es ist ein Rabbit Hole nach dem anderen. Also man kann sich da in ganz, ganz verschiedene Sachen quasi vertiefen. Es ist unfassbar faszinierend, was für verschiedene soziale Aspekte in Technologieentwicklung tatsächlich rein spielen können, was das für Auswirkungen haben kann. Was rate ich den Leuten? Also so zum Lesen, zum Anfangen gibt es ein Buch, das sehr binärgeschlechtlich geschrieben ist. Allerdings muss man halt auch sagen, die ganzen Statistiken sind nur für Männer oder Frauen verfügbar. Ja? Also vorneweg so quasi als Warnung von der Criado Perez, Invisible Women. Weil die halt einfach in ganz vielen verschiedenen Themenbereichen anschaut, wie eigentlich unsere Gesellschaft und unsere Technologien an vorgeblich Männern orientiert sind. Von Schutzausrüstung für Polizei und Feuerwehr, über das klassische Beispiel, das wahrscheinlich viele kennen, Sicherheitsausstattung in Autos, bis hin zur Frage, die, glaube ich, auch schon ziemlich breit diskutiert worden ist, inwiefern kann Schneeräumung eigentlich ein Gleichstellungsthema sein.
Spannend, was du sagst, ja?
Und
bei der Schutzausrüstung.
Ja,
ja, genau.
Es ist so ein ganz angenehm zu lesendes Buch. Es ist ein bisschen ein Wälzer, aber angenehm zu lesen. Und Frustrationstoleranz. Das werden die Leute brauchen, weil es leider in der Technologie und in der Technikforschung oder Technikentwicklung nach wie vor sehr viele Stimmen gibt, die nicht sehen wollen, inwiefern das Soziale eigentlich das Fundament ist und sein sollte.
Und wenn wir wieder zu den assistiven Technologien kommen, muss es denn deren Sinn sein, die Betroffenen normaler, funktionierbarer zu machen?
Gott, nein. Also mein Ziel wäre ja ehrlich gesagt, dass die assistiven Technologien genau das machen, also assistieren, darin Dinge halt gut machen zu können. Und ob ich die Sachen jetzt so mache, wie meine neurotypische, imaginierte Person, sollte ja eigentlich egal sein, wenn ich zum Ende bei was rauskomme, das gut ist. Wie ich da jetzt genau hinkommen bin, sollte ja eigentlich egal sein.
Kannst du mir ein aktuelles Projekt beschreiben, an dem du arbeitest?
Indirekt, also ich habe gerade eben zwei Bachelorstudenten und einer davon arbeitet gerade an einem Prokrastinationstracker. Und die Idee ist, dass man dann neurodivergenten Personen die Möglichkeit gibt, quasi so ein bisschen Tagebuch zu führen, wann prokrastiniert worden ist. Prokrastination hängt sehr stark eben mit dieser exekutiven Dysfunktion zusammen, von der ich vorher geredet habe. Dieses in die Gänge kommen. So ein bisschen Metapher ist, glaube ich, neurodivergente Personen haben eine höhere Aktivierungsenergie als neurotypische Personen, wenn man so von chemischen Prozessen redet. Da muss mehr Energie reingesteckt werden, damit der Prozess in Gang kommt. Ja.
Aber Menschen, die prokrastinieren, die hängen ja nicht in der Gegend rum, sondern machen oft anderes.
Ja, genau. Und da ist dann eben die spannende Sache, was machen die Leute anderes? Sitzen sie tatsächlich gerade da und starren in die Luft und malen sich aus, was jetzt alles schiefgehen kann, wenn sie jetzt diese Aufgabe angehen? Oder putzen sie gerade die Wohnung, statt sich auf eine Präsentation vorzubereiten? Oder lesen sie gerade 15 Papers, obwohl sie eigentlich diesen einen Artikel schreiben sollten? Und genau darum geht es, ja, und das eigene Prokrastinationsverhalten einfacher dokumentieren zu können. Und aus diesen Daten dann was rauslesen zu können. Und unsere Idee bei diesem Ding ist dann, das passiert alles lokal. Also diese Applikation telefoniert dann nicht nach Hause, sondern das ist einfach nur in den Händen von der Benutzerin. Und man kann dann halt sich anschauen, was für Uhrzeiten passiert das häufig, was für Wochentage sind, was für Dinge prokrastiniere ich sehr viel, womit prokrastiniere ich die Sachen und damit vielleicht ein besseres Verständnis vom eigenen Verhalten zu kriegen und dadurch dann besser damit umgehen zu können.
Das ist dann aber eine App für alle.
Ja.
Denn wir alle prokrastinieren, mehr oder weniger. Bei manchen wird es zum Riesenproblem,
genau.
Bei anderen ist es bewusst. Und
ja, ich bin mir nicht sicher, ob geplantes Prokrastinieren, ob es das überhaupt gibt. Aber ja, genau. Also das ist halt auch noch so dieses, was teilt man überhaupt als Prokrastination ein?
Und deine weiteren Projekte?
Mein Doktorat fertig machen.
Ja, erzähl, wie ist denn der Titel deiner Arbeit?
Der Arbeitstitel, ihr habt noch keine Ahnung, wie er dann tatsächlich im Endeffekt sein wird. Neurodivergenz, Arbeit und Technologie. Also das ist halt einfach mal so dieser Übertitel und mal schauen, was genau draus wird. Und im Rahmen dessen habe ich jetzt halt schon einmal erhoben, was in der Mensch-Maschine-Interaktion eigentlich so gemacht wird, was Neurodivergenz und Arbeit angeht. Hab da auch was publiziert. Ist auch Open Access. Jetzt gerade bin ich eben an dieser Interviewstudie am Fertigmachen.
Und wie ist es für dich im Team der Forschungsgruppe für Mensch-Maschine-Interaktion und Barrierefreiheit am KIT zu arbeiten?
Großartig. Also wir haben da eine wirklich coole Arbeitsgruppe, wo eben auch Verständnis dafür da ist, dass Menschen verschieden arbeiten. Und das ist extrem wichtig.
Jetzt hast du in deiner Forschung ja auch schon mehrfach betont, dass Technologie nicht neutral ist. Hm? Diesen Satz finde ich sehr spannend und kannst du mir das noch ein bisschen näher erläutern und aufzeigen, wie es deine Arbeit beeinflusst oder mir auch noch mal ein Beispiel dafür nennen?
Ja, ich glaube, das grundlegendste Beispiel, das man da nehmen kann, ist, ein Hammer kann man verwenden, um ein Haus zu bauen oder um irgendwas zu zertrümmern. KI kann man oder halt statistische Modelle kann man dafür verwenden, um Transkripte und Untertitel zu erstellen und Sachen zugänglicher zu machen. Oder man kann es verwenden, um diskriminierende Entscheidungen schneller zu treffen. Also bei der Mensch-Maschine-Interaktion gibt es halt auch sehr viel Forschung, beispielsweise um autistische Personen zu trainieren, ihre natürlichen Verhaltensweisen besser zu verstecken.
Sabrina, was wünschst du dir?
Was wünsche ich mir? Soll das jetzt realistisch sein oder darf es utopisch sein?
Darf utopisch sein.
Ich wünsche mir eine Welt, in der Menschen einfach so sein können, wie sie sind, ohne dass sie dafür bestraft werden.
Und hast du eine Botschaft, die du Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die sich für eine Technologieentwicklung im Sinne der Neurodivergenz einsetzen?
Technologie sollte man mit der Zielgruppe entwickeln und nicht für die Zielgruppe. Also auch wenn ich neurodivergent bin, ich bin nicht die Botschafterin für alle Neurodivergenten auf der ganzen Welt. Nur weil was für mich funktioniert und ich eine gewisse assistive Technologie cool finde und verwenden möchte oder entwickeln möchte, bedeutet es nicht, dass die anderen das auch wollen. Das heißt, partizipative Forschungsansätze, wo man tatsächlich mit der Zielgruppe arbeitet, von Anfang an, die sind wichtig.
Danke, Sabrina. Danke für deine Einblicke. Danke für deine Offenheit. Danke für deine Geschichten. Das war ein sehr schöner Podcast für mich.
Dankeschön, freut mich.
Eine gute Zeit wünsche ich dir.
Danke, gleichfalls.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.